Es ist Freitagnachmittag, das bedeutet, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Bolz und Mannhardt. Das gibt es nämlich ab jetzt jeden Freitag. Speichern Sie sich ab und auch heute haben wir wieder drei sehr spannende Themen für Sie, nämlich zum einen den KI-Fake im ZDF Heute-Journal, was das eigentlich für die Medienlandschaft bedeutet. Wir sprechen außerdem über einen neuen Angriff auf die Redefreiheit, unter anderem einen wirklich unglaublichen Satz von Emmanuel Macron, aber auch neue Ansinnen von Friedrich Merz und Co. Und zuletzt sprechen wir nochmal über die Nachwehen der Rede von Marco Rubio, denn jetzt hat man sich, nachdem man zunächst Standing Ovations gezollt hatte, dazu entschieden, die Rede doch ganz furchtbar zu finden. Ich bin ein Kommen wir zu unserem ersten Thema. Der KI-Fake im ZDF Heute-Journal hat ja wirklich unglaubliche Wellen gezogen über diese Woche, für unglaublich viel Kritik gesorgt. Welchen Stellenwert, kann man sagen, wird dieser Skandal haben, würden Sie sagen?
Dieser Skandal ist auf jeden Fall ein Konzentrat all der Problematiken, die wir mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk seit vielen, vielen Jahren haben und kennen. Einfach deshalb ein Konzentrat, weil in der Sendung, um die es hier geht, die von Dunja Halyali wieder einmal geleitet worden ist, vieles zusammenkommt, was wir selbst sonst analytisch erst zusammenführen müssen. Ich will es noch mal kurz rekapitulieren. Es ging um ICE, also diese spektakulären Aktionen in Amerika gegen illegale Einwanderer, die natürlich eine Darstellung im ZDF, die natürlich wie überall im öffentlich-rechtlichen Rundfunk als skandalös, empörend präsentiert worden ist. Und dann kommt Dunja Halyali und sagt, wir bringen jetzt wieder einen Beitrag zu diesem Thema ICE und die Gewaltsamkeit dieser Aktion von ICE. Aber wir müssen dabei im Auge behalten, dass es gerade in diesem Zusammenhang unglaublich viele Fake News gibt. Also falsche Bilder, die manipuliert sind. Und jetzt kommt der ZDF-Beitrag. Und der ZDF-Beitrag besteht aus relativ kurzen Schnipseln, zweiteilig. Der erste Teil, wie sich dann im Nachhinein herausstellt, ist KI-generiert. Und der zweite Teil stammt aus einer vollkommen anderen Zeit und einem vollkommen anderen Zusammenhang. Und das heißt, wir haben es mit einer doppelten Manipulation zu tun in wenigen Sekunden. Dazu wird kein weiteres Wort gesagt, sondern das gilt als Darstellung der gegenwärtigen Situation. Daraufhin gibt es Protest von Seiten natürlich der sozialen Medien, keine internen Protest oder keine interne Kritik. Und der Protest wird so stark, dass das ZDF eine Stellungnahme dazu machen muss nach einer gewissen Zeit. Und die sieht dann etwa so aus. Ja, das war ein, wie man da sagte, Doppelfehler. Waren ja auch tatsächlich zwei unglaubliche Manipulationen innerhalb weniger Sekunden. Das hätte aber gar nichts mit der Sendung zu tun. Es würde die Glaubwürdigkeit des ZDF nicht berühren. Das sei irgendwie ein technischer Fehler, wahrscheinlich ein Praktikant, der irgendwas falsch eingespielt hat. Und hat auf jeden Fall gar nichts mit Dunja Halyali zu tun. Die kann dafür gar nichts, sie hat gar nichts damit zu schaffen. Und jetzt machen wir Schulungen. Ja, um offensichtlich den ZDF-Leuten beizubringen, was journalistische Kriterien sind. Aber insgesamt ist gar nichts passiert. Also das versuchte man zu verkaufen. Und das lassen sich natürlich nur Leute verkaufen, die eine schwere Long-Covid-Heute-Journal-Krankheit haben. Aber jeder normale Mensch weiß natürlich, da stimmt irgendetwas nicht. Und was da nicht stimmt, hängt im Wesentlichen, glaube ich, mit der Moderatorin Dunja Halyali zu tun, die nämlich eben nicht, wie man uns gerne einreden möchte, einfach nur den Teleprompter abliest und sonst gar nichts tut, sondern die für meine Begriffe die prägende Gestalt des Heute-Journals ist und natürlich sehr, sehr viel mehr tut, als nur vorgefertigte Sätze abzulesen oder zu formulieren. Also das scheint mir der eigentliche Skandal zu sein. Und nur noch eine Bemerkung dazu. Warum muss man Frau Halyali aus der Schusslinie nehmen? Sie ist die Haltungsjournalistin schlechthin im öffentlich-rechtlichen System, mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Also sie kann gar nichts Böses tun. Sie ist die Idealjournalistin schlechthin. Und deshalb muss man diese wahnsinnige Story erzählen, die natürlich kein halbwegs ernstzunehmender Mensch glauben kann.
Das wirklich Bemerkenswerte daran ist ja auch, dass man ziemlich genau nachweisen kann, dass das Ganze mit Absicht geschehen ist, diese Videos dort einzuspielen. Unter anderem zeigt sich das auch in der Anmoderation von Dunja Hayali, wo sie ja so komisch verschwurbelt anfängt mit KI-Videos. Ja, nicht alle Videos sind echt. Man wollte das mit Absicht machen, um eben den gewünschten Effekt zu erzielen. Und dann ist ja aber wirklich fast schon historisch dieser Moment im ZDF-Heute-Journal, als dann die Nachrichtenchefin oder stellvertretende Chefredakteurin des ZDF sich wirklich hinstellt vor Millionenpublikum und diesen Fehler eingesteht. Und da stelle ich mir vor, das ist ja jetzt für wirklich Hunderttausende und Millionen Menschen, die sich wirklich nur aus dem Heute-Journal informieren und das überhaupt nicht mitbekommen, diese ganze Kritik in den sozialen Netzwerken und sozusagen immer noch so vieles glauben, was da einfach gesagt wird, ein absolutes Erweckungserlebnis.
Könnte es sein, man muss ja im Grunde hoffen, dass es so ist. Allerdings war das ja nicht ganz ungeschickt gemacht. Also die Reaktion erfolgte, wie zu erwarten, unendlich spät. Aber als sie dann kam, hat man das doch recht geschickt abgebogen in Richtung technische Fehler. Oder
handwerkliche Fehler.
Handwerkliche Fehler, organisatorische Fehler. Hat aber nichts mit unserer Gesinnung zu tun, hat nichts mit unserem journalistischen Selbstverständnis zu tun. Da sieht es genau umgekehrt aus. Wir sind die Glaubwürdigkeit schlechthin, das ZDF genau wie die ARD. Und man hat ja auch vorher noch von Seiten des ZDF vor diesem Skandal geworben, indem man gesagt hat, die sozialen Medien sind neidisch auf unsere Glaubwürdigkeit. Also wir ARD und ZDF, wir sind die glaubwürdigen Medien schlechthin und die sozialen Medien sind neidisch darauf und deshalb attackieren sie uns so wütend. Jetzt hat sich die Sache im Grunde auf den Kopf gestellt. Ja? Also man sieht, dass nur durch die sozialen Medien oder die wilden Medien, wie immer man sie nennen will, es überhaupt zu Aufklärung dieses Falls gekommen wäre. Und wer jetzt zwei und zwei addieren kann, wird sich denken, das wird ja wohl nicht der erste Fall gewesen sein und der einzige Fall gewesen sein. Das heißt, dass wir es mit einem Strukturproblem im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu tun haben.
Gerade dieser Aspekt KI ist natürlich so verrückt, weil das ZDF uns ja den ganzen Tag erzählt, wir kommen ja auch gleich dazu, über die neuen Pläne, die Meinungsfreiheit zu beschränken, den ganzen Tag erzählt, gerade in Zeitalter von Fake News und KI braucht man das ZDF und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also es ist ja geradezu die Daseinsberechtigung, die man sich die man für sich einnehmen möchte, dass man eben dieses Bollwerk gegen KI ist. Und das ausgerechnet natürlich jetzt im ZDF-Heute-Journal dann auch noch KI vorkommt, wo man denkt, das ZDF-Heute-Journal weiß doch überhaupt nicht, was KI ist, wie kommt da ein KI-Video hin, ist natürlich schon unglaublich eigentlich.
Ja, ich meine, in der abgestuften Antwort auf die Kritik am ZDF gab es da ja auch zwei lustige Phasen. Am Anfang war die Reaktion die, ja, wir haben KI-Richtlinien im ZDF und aufgrund dieser Richtlinien hätte das eigentlich nicht so ohne Wasserzeichen gezeigt werden, also ohne Hinweis darauf, das ist KI generiert. Das heißt also, in der ersten Phase der Reaktion auf die Kritik hat das ZDF gesagt, ja, KI machen wir natürlich auch. Also das kommt bei uns auch vor. Und dann hat man offenbar gedacht, oh, das klingt aber nicht so gut, in einer Nachrichtensendung künstlich generierte Bilder zu produzieren. Das klingt doch sehr nach Manipulation. Und in der zweiten Phase hat man dann gesagt, also sowas wollen wir natürlich gar nicht, machen wir gar nicht. Und da wird es plötzlich interessant, nicht? Also, dass man dann sagt, okay, hier geht es eigentlich gar nicht mehr um objektive Berichterstattung, sondern es geht um Lufthoheit über die Meinungsbildung. Und deshalb ist dieser Fall so spannend, weil er konzentriert zeigt, wo die Problematik liegt. Also, dass man Gesinnungsjournalismus produziert und dazu auch bereit ist, manipuliertes Material zu benutzen. Und zwar mit allerbestem Gewissen. Ich glaube, das ist der Kern der Sache. Das sind ja keine bösen Menschen, die diese Sendungen machen, sondern wahrscheinlich sind die sehr gut und nett und lieb. Und sie sind nur der Überzeugung, um unserer Wahrheit auch Nachdruck zu verleihen, kann man auch so ein bisschen manipulieren. Das hat übrigens eine uralte Tradition. In Amerika nennt man das White Lies, also weiße Lügen oder edle Lügen, hat Platon gesagt. Niemand geringerer als der Philosoph Platon. Also der Grundgedanke ist der, wer die Wahrheit hat, kann das dumme Volk auch ein bisschen belügen, damit es auf den richtigen Weg kommt. Also wir müssen es leiten auf den richtigen Weg und da muss man hin und wieder auch ein bisschen manipulieren. Das ist für mich das Beängstigende an der ganzen Sache, dass mit gutem Gewissen manipuliert wird, weil man glaubt, die Wahrheit in Händen zu haben und nur auf diese Weise das Volk aufklären zu können.
Ja, ist ganz lustig. Es gab ja davor auch eine Schulung beim ZDF vom Volksverpetzer, dem legendären, einschlägig bekannten, weltweit gefeierten Volksverpetzer. Und der Volksverpetzer-Chef hat mal einen sehr interessanten, viel beachteten Kommentar in der Taz geschrieben. Und da hat er gesagt, ja, das mit den Faktenchecks gegen rechts, das bringt nichts. Weil wir können noch so sehr die Wahrheit sagen und Fakten sagen, das bringt nichts. Wir müssen mehr auf Emotionen setzen. Und sozusagen, und dann sagt er auch so, ja, ist auch ein Problem, sie mögen das jetzt vielleicht verstehen als auch ein Bruch mit journalistischen Maßstäben, aber gegen rechts und so weiter, so geht das dann da so los. Und dann sagt er auch, ja, sozusagen Objektivität als Maßstab ist sowieso auch mehr oder weniger eher ein Konstrukt, ja, als und also das ist ja schon durchaus, wie sie ja gesagt haben, eine absolute Idee, die man hat, sozusagen, ja, es geht ja eigentlich mehr darum, rüberzubringen, was der Trump so für ein böser Typ ist. Das ist ja die eigentliche Wahrheit. Genau. Und sozusagen die kleineren Fakten sind ja gar nicht so entscheidend, um diese grundsätzlichen Wahrheiten rüberzubringen.
Genau. Also da gibt's zwei wirklich interessante Entwicklungen. Einmal die Sie genannt haben, diese Entwicklung weg vom Objektivitätsideal des Journalismus. Also früher, als alter Mann kann ich darüber berichten, früher hatte man noch die Vorstellung, wenn du beispielsweise die FAZ aufschlägst oder wenn du die Tagesschau um 20 Uhr anschaust, da wird er über die Welt berichtet. Da geht ein, wie soll man sagen, ein Fenster auf zur Welt und man zeigt dir, was da draußen passiert ist. Und die Journalisten hatten damals auch ein gewisses Objektivitätsideal. Sie wollten nicht primär ihre eigene Meinung präsentieren, sondern erst einmal wenigstens die Fakten und die Informationen, die sie hatten. Das hat sich radikal gewandelt. Deshalb reden wir ja auch schon seit Jahren von Haltungsjournalisten. Und die Journalisten selbst halten sich für Haltungsjournalisten, was ja nichts anderes heißt als Gesinnungsjournalisten. Ja. Das heißt, es geht primär um die richtige Gesinnung, die richtige Weltanschauung und dann erst um Informationen und Berichte. Und das ist natürlich eine ganz, ganz fatale Entwicklung, weil letztlich das darauf hinausläuft, dass man sagt, es gibt nur noch Parteilichkeit. Also es gibt gar keine Alternative mehr dazu, Partei zu ergreifen für die eine oder die andere Seite. Und dann muss man im Grunde nur noch klären, was sind die Bösen und was sind die Guten. Und dann hat man die Richtlinien für modernen Journalismus. Und genau auf diesem Niveau sind wir mittlerweile angekommen. Deshalb gibt es auch so viele Böse mittlerweile. Ja, es gibt ja nicht nur Putin und Trump, es gibt Orban, es gibt Meloni bis vor kurzem. Also es gibt eine Menge Böser, weil es die Guten sind, die Meinungen pflegen und beherrschen. Und dieser Manichäismus, diese Spaltung der Welt in Gut und Böse, das ist eigentlich, ja, das ist das große Problem unserer Zeit. Und da kann man mit Argumenten kaum mehr etwas anfangen. Und deshalb hat der Volksverpetzer natürlich recht, dass man derartige Journalismus eigentlich nur über Emotionalisierung produzieren. Personalisierung und Emotionalisierung. Man zeigt den Bösen, ja, und damit ist im Grunde die Darstellung schon auf dem richtigen Gleis. Und man versucht es gar nicht mehr zu differenzieren und gar nicht mehr zu argumentieren. Und auf dem Niveau sind wir leider Gottes angekommen.
Kommen wir mal zu unserem zweiten Thema, weil sich das so ein bisschen anschließt daran. Und zwar das Thema, ja, Meinungsfreiheit. Jetzt gibt es ja die große Debatte, soll man Social Media zum Beispiel für unter 16-Jährige verbieten oder soll man eine Klarnamenpflicht machen? Und ich fand erstmal lustig, Friedrich Merz hat sich ja hingestellt und hat das jetzt auch mit sehr viel Werbe dafür plädiert, dass wir einerseits diese Altersbeschränkung und die Klarnamenpflicht brauchen, also die Zurückdrängung sozusagen von Social Media. Und hat es unter anderem damit begründet, kurz nachdem dieser ganze KI-Fake des ZDF aufgefallen ist, dass wir es ja nicht zulassen können, dass mit Fake News und künstlich generierten Filmen, das Zitat, hier unsere Kinder zerstört werden. Wo man dann natürlich auch aus Gewitz sagen könnte, dann brauchen wir ja das ZDF-Verbot unter 16. Also gut, er hat offenbar auch, kriegt doch gar nichts von der Welt mit, muss man auch mal sagen.
Ja, weil er Weltpolitik macht. Er hat Wichtigeres zu tun. Aber das ist natürlich ein lächerlicher Vorwand, Kinderschutz oder Jugendschutz. Es ist ja kein Zufall, dass das an mehreren Stellen in Europa gewissermaßen neu entdeckt worden ist, das Problem des Kinder- und Jugendschutzes. Was sich dahinter verbirgt, ist ja aber ganz simpel. Wenn man diese Art von Jugendschutz im Blick auf Social Media durchsetzen will, betrifft dass nicht nur die Jugendlichen, sondern alle Teilnehmer, denn man könnte so etwas ja nur durchsetzen durch diese berühmte Klarnamenspflicht, also durch Identitätsabbildung des eigenen Mediengebrauchs. Und das betrifft dann jeden. Und das heißt ganz einfach, es gibt so etwas wie anonyme Meinungsbekundung nicht mehr. Und eigentlich ist die anonyme Meinungsbekundung der Kern der Meinungsfreiheit und der Redefreiheit. Denn es geht ja immer darum, ob man noch seine Meinung äußern kann, obwohl man wissen kann und wissen muss, dass man damit ja nicht nur eine Minderheitenposition vielleicht vertritt, sondern vor allen Dingen eine Position, die gegen den Strich der Regierungsmeinung ist oder gegen den Strich der Herrschenden ist. Und dieser Schutz vor der Repression durch die Herrschenden, das war eigentlich immer die Begründung für die Legitimität anonymer Äußerungen. Das können Sie auch in die Geschichte zurückverfolgen bis ins Mittelalter. Immer war die Anonymität oder die Pseudonymität die Bedingung dafür, dass man überhaupt noch seine Meinung äußern konnte, obwohl man wusste, dass es gegen die Regierung, gegen die Herrschenden geht. Ja? Also wenn Sie es wollen, die Narrenfreiheit, die man heute noch hat, die liegt nur in der Anonymität und genau die soll angegriffen werden. Und das hat Merz ja auch in aller Deutlichkeit gesagt, ich will wissen, wer das ist, der beispielsweise gegen mich gestimmt hat. Ja, wenn er jetzt, Parteitag ist ja glaube ich auch gerade der CDU, ich will wissen, wer nicht Merz wählt oder wer abweichende Meinungen vertritt. Ich möchte die Namen wissen. Und darum geht's eigentlich. Und deshalb ist es eine irre Heuchelei, zu behaupten, es ginge um Jugendschutz. Ja, also plötzlich hat man das entdeckt, nämlich gerade in dem Augenblick, in dem man merkt, dass einem die Fälle davon schwimmen, dass einem niemand mehr in der Bevölkerung wirklich unterstützt. Und das gilt ja nicht nur für Merz. Genau dasselbe passiert vielleicht sogar noch schärfer in England unter Starmer, der auch im Grunde keinen Rückhalt mehr hat in der Bevölkerung, aber gerade deshalb jetzt alle Register zieht der Unterdrückung. Und es gilt natürlich für Macron, der wahrscheinlich auch kurz vor der Abwahl steht und jetzt auch noch mal mit aller Macht versucht, hier Fakten zu setzen und seine Herrschaft zu sichern.
Ja, Macron hat gesagt, Free Speech ist reiner Bullshit, wenn niemand weiß, wie man zu dieser angeblich freien Rede gelenkt wird. Besonders, wenn man dabei von einer Hassrede zur nächsten geführt wird.
Ja. Das ist genau der Punkt. Also das Wunderbare an diesem Satz von Macron und der ganzen Rede, die er gehalten hat, ist, dass er sie in Englisch halten musste oder wollte, aber nicht allzu gut Englisch kann und deshalb Klartext geredet hat. Ja, also wenn man nicht in der eigenen Sprache reden kann, muss man sehr, sehr deutlich werden und sehr einfach werden. Und er hat deshalb ein Geheimnis ausgeplaudert, das so deutlich man noch niemals gehört hat von den Herrschenden, nämlich Meinungsfreiheit oder Redefreiheit kann es nur geben, wenn wir euch an der Hand nehmen. Also wenn ihr praktisch am Gängelband der Regierung, wenn ihr gelenkt werdet, am Gängelband der Regierung seid. Und er hat dann auch von Public Order, der öffentlichen Meinung gesprochen. Also eine öffentliche Ordnung muss geschaffen werden für die freie Rede. Also wenn Sie so wollen, das komplette Gegenteil dessen, was mit Meinungsfreiheit gemacht wird. Man hat oft den Eindruck, dass die führenden Politiker bei diesem Thema einfach davon ausgehen, dass kein Mensch das Grundgesetz kennt. Ja. Ja, also wenn man das Grundgesetz schlicht lesen würde, berühmte Paragraph 5, sieht man, das ist alles unmöglich, was da gefordert wird. Das ist verboten. Die Bürger werden geschützt genau vor dieser Politik durch das Grundgesetz. Aber das ist den Leuten egal. Es geht nur noch um Machterhalt, um ja, das Silencing, das zum Schweigen bringen jedes Widerspruchs und jeder Kritik.
Friedrich Merz hat ja dann auch so gesagt, ja, genau, wir wissen wir jetzt hier, was postet im Netz mit der im Schatten der Anonymität, das gehe nicht. Und dann sagt er so, ich spreche als Politiker, bin ja hier auch mit offenem Visier. Und wenn jetzt hier im Netz sich irgendwie auswählen muss, dann muss das ja auf Augenhöhe passieren. Ja. Und dann müssen die ja wohl die gleichen sozusagen Transparenzpflichten haben, wie ich als Bundeskanzler. Ja. Also das ist natürlich auch so eine skurrile Gleichsetzung ist, dass jetzt also die Bürger den gleichen Kontrollen sich unterziehen müssen, wenn sie ihre Meinung sagen wollen wie der Bundeskanzler. Aber ich finde, daraus merkt man so ein bisschen, er will oder er sehnt sich eigentlich total nach einer alten Medienwelt, die sozusagen nur in eine Richtung ist. Also der Kanzler spricht, wir senden als Volk und das Volk empfängt zu Hause und sagt, Und hat so sehr keine Möglichkeit der Rückkopplung. Und dass jetzt irgendwie dieser allgemeine Pöbel sich jetzt hier also äußern kann, das ist ihm sowieso irgendwie suspekt.
Ja, absolut wahr. Ich meine, einerseits hat er ja genau diese Medien. Ja, das ist ja der Witz bei der ganzen Sache. Die öffentlich-rechtlichen Medien sind ja Regierungsmedien. Sie sind Staatsmedien. Sie senden tatsächlich das, was er hören möchte und was er sagen möchte. Aber er merkt eben, dass die Macht der traditionellen Medien, der traditionellen Massenmedien immer mehr erodiert, dass sie immer schwächer wird und alles, ich denke aber auch wirklich alles, was hier passiert, richtet sich nur in eine Richtung, nämlich eben gegen die neuen sozialen Medien, also gegen Formate, so wie Sie das hier machen, gegen News, vor allen Dingen natürlich auch gegen X, denn da merkt man, dass das nicht zum Schweigen zu bringen ist. Und es ist ja auch nicht zufällig, dass die Amerikaner jetzt tatsächlich erwägen, eine, wie nennen sie es, Freiheitsplattform zu schaffen, um den Europäern die Möglichkeit zu geben, doch noch frei ihre Meinung zu äußern, wenn Macron, Starmer und Merz tatsächlich ihr Projekt durchziehen und uns alle zum Schweigen bringen. Ja, das ist, ich meine, dramatischer kann die Situation für die Meinungsfreiheit gar nicht sein. Ich glaube, sie war seit dem Zweiten Weltkrieg nie so bedroht wie heute.
Ja, es geht ja auch dabei eigentlich um so eine grundsätzliche Frage oder um ein grundsätzliches Bild, sowohl jetzt in der ZDF-KI-Affäre als auch bei dieser Meinungsfreiheitsrede, weil die Leute, die jetzt immer diese Regulation von Social Media fordern und die Stärkung eigentlich der klassischen Medien, die haben ja immer so ein bisschen das Bild, dass die Wahrheit sozusagen oder die Fakten, die Objektivität, dass man die nur erreichen könnte durch Regeln, Regulation und sozusagen Hierarchie. Also dass es irgendeine objektive staatliche Instanz letztlich bräuchte. Und von der kann sich dann nur irgendwie ableiten, wie man die Wahrheit findet, also von oben. Mhm. Und das Bild sozusagen, dass da, wo wirklich, und also Social Media ist sozusagen die maximale Freiheit und Dezentralität, dass da überhaupt nur Lügen sich durchsetzen können und die Wahrheit eigentlich keine Chance hat. Das ist ja so das Bild, was da entsteht. Und die Frage ist ja einfach, wo tatsächlich entsteht denn mehr Objektivität und mehr Informationsmöglichkeit für die Bevölkerung? In der Welt der sozialen Medien oder in der Welt der klassischen Medien? Und die Frage ist ja nicht so einfach zu beantworten, wie wir jetzt gerade eben in dieser ZDF-KI-Affäre gesehen haben, aber auch schon in vielen, vielen Affären davor.
Ich glaube, die Frage ist eigentlich doch ganz gut beantwortbar. Einfach deshalb, weil wir auf der einen Seite tatsächlich die Tendenz haben, die klassischen Medien auf der Regierungslinie zu lassen und gleichzeitig von oben ein Wahrheitsministerium einzurichten, also wie bei Orwell, ein Wahrheitsministerium einzurichten, das darüber entscheidet, was ist wahr und was ist unwahr, was ist gefälscht und was ist richtig. Und auf der anderen Seite haben wir die sozialen Medien, die ja nicht in ihren Einzelbeiträgen die Wahrheit präsentieren. Das natürlich nicht. Aber die sozialen Medien sind per Definition ein großer Plural. Es gibt sehr, sehr viele und es gibt auf jeder Plattform sehr, sehr viele Stimmen und sehr, sehr viele Meinungen und wir werden niemals ein Medium bekommen, das uns die Wahrheit präsentiert. Ja, also diese alte Illusion, die auch ich noch teilte, als ich früher die Tagesschau geguckt habe oder FAZ gelesen habe, dass da irgendwie, so wird es wohl schon so sein in der Welt, diese Illusion wird nie wieder zum Leben erweckt werden. Aber es ist wie immer auf dem Markt. Die Wahrheit liegt auf dem Markt, auf den vielen Stimmen. Ja? Also die sozialen Medien sind ein Jahrmarkt der Meinungsfreude, hat ein kluger Mann der Süddeutschen Zeitung Ilomar Mangold mal gesagt. Das ist ein sehr, sehr guter Satz, ein sehr kluger Satz. Es ist ein Jahrmarkt, es ist ein Markt. Man hat Freude daran, teilzunehmen an diesem Marktgeschehen mit seinen Meinungen. Und es ist, wie der Ökonom Friedrich von Hayek mal richtig gesagt hat, nur auf dem Markt kann sich die Wahrheit durchsetzen, weil eben jeder seine eigenen Interessen verfolgt und diese Interessen sich balancieren und am Ende eine Annäherung an Objektivität rauskommt. Aber niemals zentral, top-down, von oben durch ein Wahrheitsministerium.
Ja, das ist ja tatsächlich die Frage. Also das ist ja grundsätzlich die Frage, kann in einem wirklich freien Diskurs, egal wie der jetzt aussieht, aber sagen wir mal selbst in den sozialen Medien, kann da im Endeffekt doch die, sage ich mal, was heißt schon die Wahrheit, aber angenähert werden, irgendeine Objektivität. Oder, und das ist ja das Bild, was wir gerade haben im politischen Berlin, ist, sobald es diese Freiheit gibt, dann setzen sich im Zweifel die russischen Bots durch, die Beeinflussung, also die Lügen. Und das ist ja durchaus eine grundsätzliche Frage, weil wenn man nicht mehr daran glaubt, dass sich in solchen freien Systemen irgendeine Vernunft durchsetzen kann, dann ist es ja eigentlich wirklich eigentlich zu Ende, auch mit der Demokratie irgendwo. Aber das ist ja trotzdem, würde ich sagen, das total vorherrschende Bild, dass wir eigentlich da, wo Menschen frei miteinander diskutieren, immer Sorge haben müssen, dass sich im Endeffekt nur die dollsten Lügen durchsetzen und es eigentlich gar keine Vernunft mehr gibt.
Es gibt natürlich unendlich viele Lügen, Nonsens und Schwurbeleien. Das existiert ja alles, ist vollkommen klar. Nur der Unterschied ist doch der, bekomme ich eine Gesinnung als Wahrheit vorgesetzt von oben oder gibt es unendlich viele Stimmen, worunter furchtbar viele dumme und verrückte Stimmen auch sind, aber viele auch, die interessant sind, die neu sind, von denen ich noch nie gehört habe. Und ich habe die Möglichkeit der Wahl zwischen diesen verschiedenen Stimmen in den Social Media. Und diese Wahl habe ich eben leider Gottes im öffentlich-rechtlichen System nicht mehr. Denn da hat man sich längst verabschiedet von einer Vielzahl von Stimmen. Das ist ja das Lustige in unserer gegenwärtigen Kultur. Der Spitzenwert unserer Kultur soll Diversity sein, soll Unterschiedlichkeit, Verschiedenheit sein, Buntheit. Aber wir haben eine absolute Monotonie, ein Grau in Grau, was die Meinungen betrifft und was die Informationen betrifft. Da nehmen Sie nicht nur ARD und ZDF. Ich gucke manchmal auch aus Langeweile Sat.1, Newstime oder so, irgendwas kommt unmittelbar vor der Tagesschau. Es ist genau dasselbe. Es ist exakt das, was dann in der Tagesschau kommt, oft auch in der Abfolge der einzelnen Beiträge. Das heißt, auch die privaten Sender liefern kaum ein Gegengewicht zu dem, was da abläuft. Und deshalb sind wir mehr denn je angewiesen auf die sozialen Medien. Und die Vielfalt macht das, die Vielfalt des Marktes ist unsere große Chance. Vielleicht nicht hin zur wirklichen Objektivität, vielleicht ist es ein unerreichbares Ideal, aber auf jeden Fall doch zur Freiheit der Auswahl. Und das wird eben nur geboten von den sozialen Medien. Und jeder, der sich darin bewegt, weiß ja, dass man auch Filtermöglichkeiten hat. Man muss sich nicht jeden Schwachsinn bieten lassen. Ja. Und das ist etwas, da sehe ich Intelligenz am Werk und da sehe ich auch sowas wie Medienkompetenz am Werk, wenn man sich selber eine Art Arsenal von Waffen schafft, mit denen man sich durch den Wust der Informationen durchkämpft. Aber das kann man nur in den sozialen Medien, denn sie haben ja gar keinen Zugang zu den öffentlich-rechtlichen Systemen oder zum Fernsehen im Allgemeinen, denn da gibt es ja die Gatekeeper. Und diese Problematik, die Sie zu Recht angesprochen haben, ist ja die Problematik der Gatekeeper. Also derer, die den Zugang zum Wissen oder den Zugang auch zur Veröffentlichung steuern. Und die meisten Menschen denken eben, die brauchen wir dringend. Ja. Aber es war eben die große Revolution der sozialen Medien, dass diese Gatekeeper mehr oder minder ausgeschaltet wurden. Die sind natürlich stocksauer darüber und wollen ihre Macht zurückbehalten. Ja. Aber das lässt sich nicht mehr zurückdrehen. Die jungen Leute machen da nicht mehr mit.
Ja, es ist auch irgendwie, glaube ich, ein Grundgefühl bei Journalisten. Egal, wenn man sich jetzt, wenn man diskutiert auch über die Geschichte so der Medien in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, dann hat man, glaube ich, bei ganz vielen Journalisten das Bild, letztlich der Markt und das Geld verdienen mit Journalismus ist böse. Das führt dazu, dass man nur noch reißerischere Überschriften macht und Clickbait macht und das führt dazu, die Leute zu verfallen. Und wir haben ja eigentlich in Deutschland sogar das Bild, auch über den Journalismus hinaus, ich sag mal etwas runtergebrochen, Quote ist böse. Ja, also Fernsehsendungen, die eine gute Quote haben, müssen von vornherein eigentlich schon schlecht sein. Oder Dinge, die sich gut verkaufen, Filme, die sich gut verkaufen, sind eigentlich von vornherein minderwertig. Das ist ja so ein bisschen das Bild. Und deswegen, und gerade, und daraus aus diesem Grundgefühl, und deswegen auch die meisten Journalisten, die ich kenne, lehnen es ja auch eigentlich ab, dass man damit Geld verdienen soll oder muss oder kann. Aus diesem Bild, dass das böse ist, leitet man dann natürlich folgerichtig ab, zu sagen, na gut, dann brauchen wir irgendeinen anderen Mechanismus und der kann ja im Endeffekt nur vom Staat kommen, in irgendeiner Form wahrheitsgesteuert von oben. Und das ist ja natürlich trotzdem eine grundsätzliche Frage, die sich da stellt, weil ich bin ja sehr der Überzeugung, dass sich im Markt die Wahrheit schon noch eher zeigt oder dass der Markt schon auch Korrekturmechanismen bietet, Aber es ist trotzdem ja eine grundsätzliche Frage, die wir da diskutieren, aber die, glaube ich, sehr, sehr tief wahrscheinlich in uns steckt und die Journalisten auch schon seit sehr vielen Jahrzehnten im Endeffekt glauben. Also die ganze Geschichte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland basiert ja eigentlich auf dieser Idee.
Aber da könnte man doch ganz simpel zurückfragen, was verdient ihr eigentlich beim öffentlich-rechtlichen? Ich glaube, die verdienen gar nicht so schlecht. Ja. Also da hört man irre Summen, also von dem Intendanten mal ganz zu schweigen. Ich glaube, gerade auch die berühmte Dunja Halyali ist keine arme Maus. Ja. Und da fließt also jede Menge Geld. Auch bei sogenannten kritischen Medien wie etwa dem Spiegel, dem Flaggschiff der Demokratie, glaube ich, oder so irgendwas. Hieß es früher mal, da fließen auch gewaltige Gelder und sei es von Bill Gates. Und das heißt also gerade diese Journalisten, die sich so marktempfindlich zeigen und die damit nichts zu tun haben wollen, gerade die verdienen gar nicht so schlecht. Und ich wüsste auch nicht, warum irgendein normaler Mensch arbeiten sollte, denn es soll doch Arbeit sein, Journalismus, wenn man dafür kein Geld verdient. Ja. Also das halte ich für vollkommen lächerlich. Und auch Leute, die, was weiß ich, in Talkshows gehen oder so irgendetwas, wenn die tatsächlich nichts dafür kriegen, dass sie dort arbeiten oder Lebenszeit investieren, dann kann man nur sagen, sie versuchen ihre Gesinnung auf den Markt zu tragen. Und das hat ja dann wiederum nichts mit Journalismus oder Wahrheitsfindung zu tun.
Ja. Aber trotzdem ist es ja so, dass man, ja, natürlich, aber dann würde man ja sagen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss es ja aber eben nicht am Markt bekommen, weil das Bild ist ja einfach, wenn wir an den Markt gehen, dann ist das Ergebnis die Bild-Zeitung mit der reißerischsten Vernichtungsüberschrift Boulevard. Und das ist das, wohin uns sozusagen diese Logik führt. Wir müssen verkaufen, verkaufen, verkaufen. Das führt uns in die Gosse sozusagen.
Ich würde es ja akzeptieren, wenn man diesen Versuch macht. Ich habe das häufig schon vorgeschlagen. Lasst uns doch ARD und ZDF und Deutschlandradio zerschlagen und irgendwie wieder neu aufbauen als Qualitätsfernsehen. Also genau mit diesem Anspruch, wir machen nur tolle Programme, richtig ernsthafte journalistische Arbeit. Und dafür kann man sich entscheiden als Bürger, denn es gibt doch auch viele Bürger, die von sich den Selbstanspruch haben, sie wollen gut informiert sein. Die können dann meinetwegen wieder 18,36 bezahlen, um diese tolle journalistische Arbeit zu bekommen. Aber es führt nichts daran vorbei, keinem normalen Menschen ist plausibel zu machen, dass man gezwungen wird, Gebühren zu zahlen, um dann allerdings auch ein Angebot zu bekommen, das mit diesen hohen Journalistenstandards gar nichts zu tun hat. Denn ich würde sagen, 99% der Sendungen, die dort geliefert werden, haben genau denselben Charakter wie bei RTL oder bei Sat.1 oder wo auch immer. Ich sehe da jedenfalls keinen Unterschied. Und diese qualitativ hochwertigen Leistungen, die man sich selber gerne zuschreibt, die werden ja vielleicht hin und wieder in Sondersendungen tatsächlich geboten, aber dafür dann einen so gigantischen Apparat am Leben zu halten, der irre viel kostet, der uns zwingt, ihn zu finanzieren, obwohl wir es gar nicht wollen. Ja, da stimmt irgendetwas nicht. Also das ist ein Geburtsfehler, den man aus historisch verstehen kann, aus der Geburtsstunde von ARD und ZDF nach dem Zweiten Weltkrieg, aber das hat mit dem gegenwärtigen Situation gar nichts mehr zu tun. Und die Leute wollen nur ihre Pfründe retten. Das kann man ja auch verstehen. Zehntausende von Leuten hängen da dran. Die wollen ihre tollen Einkünfte wollen sie retten und sichern. Und deshalb sind alle dafür. Und die Politiker wollen natürlich auch, dass dieses Konstrukt weiterarbeitet, weil es ja eigentlich ständig Regierungspolitik unterstützt. Und ja, das ist der Stand der Dinge. Und insofern ist es auch relativ einfach, die Bewegung zum Guten, zur Befreiung des Geistes und zur Aufklärung kann nur auf Seiten der sozialen Medien liegen. Es ist eine absolute Illusion, wenn man an die Reformfähigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
denkt. Das stelle ich mir als Frage, ob das nicht viel grundsätzlicher eigentlich ist, weil ich würde ja sagen, eigentlich aus dem Ideal einer freien Gesellschaft heraus, wenn wir keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk hätten und uns die Frage stellen, brauchen wir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, machen wir einen öffentlich-rechtlichen, dann würde man ja eigentlich sagen, also total absurde Idee. Absolut. Ja, also wir machen einen staatlich garantierten und wie soll der, so, und dann wird gesagt, objektiv und staatsfern. Das ist ja nicht so, dass das schlecht ausgeführt wurde, sondern es ist ja so, das geht doch gar nicht. Also wie soll man denn einen staatlich erzwungenen, staatlich zwangsfinanzierten Sender machen, der im Endeffekt staatsfern ist? Das geht ja nicht. Es müssen im Endeffekt ja die Parlamente die Rundfunkräte ernennen. Und es geht nicht anders. Absolut. Also ist nicht diese ganze Illusion der öffentlich-rechtliche Rundfunk, was natürlich ganz tief in unserer Gesellschaft drin ist nach dem Krieg und so, eine totale Illusion, Das wäre jetzt sozusagen meine Frage. Also erstens, überschätzen wir nicht vielleicht schon in unserer Geschichte, in der Geschichte der Nachkriegsmedien, unterschätzen wir nicht eigentlich die Rolle der freien Medien und der Verleger nach dem Krieg? Also egal, ob das jetzt Augstein ist oder Springer ist und so weiter. Und überschätzen total die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Oder anders gesagt, hat nicht vielleicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk zwischenzeitlich vielleicht ein bisschen funktioniert, weil es dann doch eine vielleicht in Grundsatzfragen relativ homogene Gesellschaft gab für eine gewisse Zeit, wo man sich halt dann doch in einer sehr großen Gemeinschaft nach dem Krieg einig war, wir sind gegen den Kommunismus und so, und sich da diese Fragen nicht so gestellt haben. Aber ist nicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk, das wäre jetzt sozusagen die Frage, einfach eine Illusion, ein Grundfehler, das gar nicht funktionieren kann, sobald es sozusagen so kontroverse Haltungen in der Gesellschaft gibt.
Sie haben die Frage so toll formuliert, dass ich eigentlich nur zustimmen kann. Ja. Und man kann nur noch mal auf den historischen Sachverhalt hinweisen. Das war eine vernünftige Idee nach dem Zweiten Weltkrieg, der ja die Zeit nach den Nazis war. Also nach einer Propagandamaschine, wie es sie nie zuvor in der Welt gegeben hat. Und dass dann Aufklärung, wenn Sie so wollen, Bildung und Aufklärung, war wirklich ein tiefes Bedürfnis für eine aus diesem Schock wieder erwachte Nation geworden ist und dass auch Re-Education damals sinnvoll war. Das waren gute Grundgedanken, dass man gesagt hat, wir orientieren uns am besten Fernsehprogramm, das wir jetzt im Augenblick kennen nach dem Zweiten Weltkrieg, BBC. So wollen wir sein. Oder der Spiegel. Wir wollen das beste Aufklärungsmagazin produzieren, das es gibt. Und da orientieren wir uns an Newsweek in Amerika. Ja, also es gab Vorbilder aus der guten Welt des Westens, der demokratischen Welt. Das ahmen wir nach. Das war ursprünglich eine gute Idee. Und es hat ja auch, wie Sie richtig sagen, lange Zeit ganz gut funktioniert und wir wurden mit Welten konfrontiert, die wir gar nicht kannten. Das war außerordentlich wertvoll und es gab auch brillante Journalisten. Auch im öffentlich-rechtlichen System gab es brillante Leute. Und aber dann begann der Niedergang. Und der Niedergang der öffentlich-rechtlichen Medien war insgesamt auch der Niedergang der klassischen Massenmedien. Und der verschärft sich immer mehr und erhält sich jetzt im Grunde nur noch wie ein Scheintoter aufrecht. Ja, das sind Walking Dead, diese Leute aus dem öffentlich-rechtlichen System. Und da gibt's keine Zukunftsperspektive. Die völlige Zerschlagung, glaube ich, wäre das einzig Realistische.
Dann kommen wir mal zu unserem dritten Thema. Und da wollen wir nochmal sprechen über diese Rede von Marco Rubio vom Wochenende. Und was ich am allerskurrilsten finde, ist sozusagen die Verwandlung der Reaktion auf diese Rede. Weil er hat ja diese Rede gehalten, in der er schon sehr scharfe Kritik an den Europäern auch, aber in einem netteren Ton formuliert hat. Und die Reaktion im Raum waren Standing Ovations von SPD-Politikern, die jetzt plötzlich dafür applaudiert haben, dass gerade jemand die Abschaffung und die Stärkung der Kohlekraft gefordert hat und die Massenmigration als zerstörerisch für unsere Kultur. So haben die stehend applaudiert, weil sie offenbar damit gar nicht umgehen wussten oder einfach nur gesehen haben, der ist nett. Und dann gab es ein großes Humor in der Medienwelt und dann gab es ganz viele Kommentare. T-Online hat die schöne Zeile gemacht, das war gefährlicher Beifall. Und jetzt ist man der Meinung, diese Rede war doch wieder ganz schlimm und jetzt hören wir immer stärkere Kritik. Können wir gleich einige Sachen durchgehen. Auch der Kanzler hat ja gesagt, er hätte nicht geklatscht.
Ja.
Also es fällt auch, das finde ich jetzt eigentlich das Spannendste, es fällt erstmal der deutschen politischen Elite oder politisch medialen Elite äußerst schwer, eine Reaktion auf diese Rede von Marco Rubio zu finden.
Ja, wir haben ja die gleiche Rede im Grunde schon mal gehört bei der vorherigen Sicherheitskonferenz von Vance damals, die da schockiert hat. Also da gab es nur, wenn Sie es wollen, tiefe Schockreaktion. Rubio hat es dann noch ein bisschen intelligenter gemacht als Vance. Er hat nämlich nicht einfach nur Bilanz gezogen, sondern hat diese Bilanz verpackt in eine sehr schöne Geschichte der europäischen Kultur und ihrer Werte.
Ja.
Und was er damit getan hat, war natürlich den anwesenden Politikern und auch Journalisten wohl dadurch zu schmeicheln, dass er gesagt hat, also hier, es gibt eine tolle Geschichte zu erzählen, die Geschichte des Westens, großartig, Geschichte der Freiheit, Geschichte großer kultureller Errungenschaften und ja, wir stehen zu dieser Geschichte. Also wir stehen, wir in Amerika, wenn Sie so wollen, stehen hinter der europäischen Kultur und ihrer Wertevorstellung. Und wahrscheinlich hat man da vergessen, dass er auch konkrete Dinge gesagt hat, wie Sie es gerade noch mal in Erinnerung gerufen haben. Und eben diese konkrete Kritik, die auch von Vance schon geäußert worden ist und natürlich auch von Trump immer wieder. Ich denke tatsächlich, man kann es nicht einfach nur darauf schieben, dass die Deutschen nicht gut genug Englisch können und gar nicht verstanden haben, was Rubio gesagt hat. Denn Rubio spricht ein sehr gutes Englisch und man konnte ihn sehr gut verstehen. Sondern ich deute das eher so, dass man das, was in der Rede auch vorhanden war, nämlich das Angebot zur Zusammenarbeit, dass man darüber überglücklich war im ersten Augenblick.
Ja, und ich glaube auch, es ist so ein bisschen die... Also einerseits ist es einfach, was man dort, finde ich, total klar sehen kann, ist, wie dieses politische Berlin, sage ich mal, funktioniert, wie sehr man davon abhängig ist, die ganze Zeit nach links und rechts zu gucken und zu sagen, welcher Spin setzt sich jetzt durch? Und was hat der geschrieben? Da schreibe ich das auf. Man sieht das ja so den ganzen Tag, es ist ja wirklich unerträglich. Mhm. Irgendwo fängt so ein Spin an. Das ist immer so dieses Gerede irgendwie, Kanzler Merz, was weiß ich, die Wirtschaft. Das sind so was wie die AfD macht die Wirtschaft kaputt, weil die Migranten verschrecken oder so. Das sind so fixe Ideen, die kommen plötzlich auf und dann sickern die so durch und alle erzählen die so nach. Mhm. Und ich finde, man merkt extrem dieses nach links und rechts gucken. Und bei dieser Rede war es so, jetzt waren die plötzlich total auf sich gestellt. Mhm. Ja, weil alle dachten, furchtbar, also alle sind da reingegangen, dachten, na, das wird ganz schlimm, da boomen wir jetzt. Ja. Und dann waren sie irgendwie total irritiert, was da jetzt passiert. Und dann waren sie völlig, und dann fing plötzlich jemand an zu klatschen und dann wussten sie gar nicht und standen plötzlich auf und applaudierten. Das ist sozusagen, wenn sie auf sich gestellt sind. Und erst im Nachhinein konnte dieser klassische Prozess wieder stattfinden, dass man alle sich aufeinander wartet und diese Spins so nach und nach dichtet. Und dann ist man jetzt plötzlich darauf gekommen, nein, es war ganz schlimm, es war eine nationalistische, rechtsradikale Rede.
Also ich glaube, das Ganze hat auch einen harten Hintergrund, was die Erwartungshaltungen betrifft. Zum einen haben sich die Europäer jetzt eingebildet in einer Art Größenwahn. Sie könnten ohne die Amerikaner Weltpolitik machen. Sie müssten nur noch ein bisschen nachrüsten und sich noch häufiger treffen und noch häufiger Vereinbarungen wie etwa Eurobonds oder sowas beschließen. Und dann läuft die Sache auch ohne die Amerikaner. Aber ich glaube, im Hinterkopf hat jeder, der nicht völlig bescheuert ist, sofort gemerkt, da stimmt irgendetwas nicht. Das geht eben nicht ohne die Amerikaner. Wir können nicht souverän sein als Europäer, jedenfalls nicht auf absehbare Zeit in den nächsten Jahrzehnten. Also dann doch im Hinterkopf die Hoffnung, vielleicht war alles gar nicht so schlimm. Vielleicht müssen wir gar nicht befürchten, dass sich die Amerikaner von uns abwenden. Ja. Und deshalb war so eine freundlich getönte Rede von Rubio natürlich als tolles Angebot zu interpretieren. Wir sind noch gar nicht total entfremdet. Ja. Und ich glaube, das hat Rubio unglaublich geschickt gemacht.
Was ich an der Rede von Rubio wirklich so bemerkenswert fand, war, sage ich mal, diese grundsätzliche Dimension. Sie haben das ja schon angesprochen mit dem Westen und Europas Werten und so. Weil er hat eigentlich nur die Frage immer wieder gestellt, wofür kämpfen wir eigentlich? Mhm. Diese Frage hat er gestellt. Und das ist ja tatsächlich die grundsätzliche Frage. Also er meint das auch jetzt in so einer Auseinandersetzung weltpolitisch. Wofür kämpfen wir eigentlich? Und das ist ja tatsächlich eine Frage, die wir in Europa trotz dieser ganzen Auseinandersetzung mit Russland überhaupt nicht beantworten können. Mhm. Also auch die schärfsten pro-ukrainischen Leute hier, denen fällt es sehr schwer, diese Frage zu beantworten. Mhm. Und dann kommt immer nur noch sowas wie, ja, wir kämpfen für die Menschenrechte oder sowas. Ja, also so sehr abstrakte Gebilde, die aber nicht, die nicht überzeugend sind. Und er hat ja, indem er wirklich diese Kulturgeschichte des Westens hervorgehoben hat, diese Werte, die aber nicht eben nur einfach so lose irgendwie da sind, abstrakte Sprüche sind, sondern eben so geschichtlich verankert sind, hat er, finde ich, die sehr schön, auf sehr schöner, sehr fast schon poetischer Ebene beantwortet, diese Frage, wofür kämpfen wir? Mhm. Und diese Frage aber wiederum, da waren, fand ich jetzt sozusagen in der Reaktion, hat man das gemerkt, sind halt wir in Deutschland einfach völlig blank. Also diese Frage sind wir völlig blank. Und deswegen war man, ich hatte das Gefühl, diese Leute waren fast das erste Mal damit konfrontiert, mit dieser Idee, es gibt so etwas wie den Westen. Das ist nicht nur irgendwie ein Bündnis, was jetzt hier irgendwie so ist, sondern das hat irgendwie 2000 Jahre Geschichte hinter sich, die irgendwie bedeutsam sind. Damit war man erstmals quasi konfrontiert, war völlig geschockt, deutete das zunächst als so etwas pro-europäisches oder sowas und hinterher ist einem dann aufgefallen, nein, das ist rechts. Und ich habe jetzt hier wieder aus dem schönen T-Online-Kommentar mir da was rausgeschrieben. Hier steht nämlich, Eine Erzählung, die rechte Nationalisten in den USA und in Europa seit Jahren bedienen. Europa und die USA als bedrohte Kultur, als christlich geprägte Schicksalsgemeinschaft, als historisch gewachsene Identität, die gegen Migration und Multilateralismus verteidigt werden muss.
Ja.
Und da würde ich jetzt erstmal sagen, ja.
Also fast alles aus diesem kleinen bösartig gemeinten Kommentar könnte man positiv übernehmen, das stimmt. Aber es dahinter verbirgt sich ja jetzt noch mal etwas anderes. Und Sie haben das im Grunde wunderbar analysiert, nämlich, dass Europa seit Jahrzehnten, und das war ja auch eine wunderbare Zeit, sich von dem Gedanken entfernen konnte, es gäbe noch so mal irgendetwas wie Krieg, es gäbe etwas wie eine Infragestellung der eigenen territorialen Integrität oder es gäbe so etwas wie eine Bedrohung der eigenen Kultur. Wir haben, man benutzt ja in anderen Zusammenhängen gerne diesen Ausdruck von Wohlstandsverwahrlosung, aber da könnte man es mal auf europäische Ebene übertragen. Es war eine gewisse Wohlstandsverwahrlosung der europäischen Politik, die an große Konflikte gar nicht mehr gedacht hat. Noch vor kurzem waren wir die besten Kumpels von der Russen, hatten gedacht, wir können fantastisch Geschäfte machen mit China, alles auslagern, das läuft alles wunderbar. Ja. Das heißt, die Welt war im Grunde nur noch eine Weltgesellschaft und eine Weltwirtschaft und wir als Deutsche, als Europäer spielen da mit und genießen im Grunde die Vorteile, die dieser Internationalismus bringt. Also dass es mal wieder zu Konfrontationen kommen könnte, also auch zu Kampf, ist uns seit Jahrzehnten abhanden gekommen als Gedanke oder auch als Gefühl. Und insofern hat natürlich die Trump-Regierung hier plötzlich Töne angeschlagen, die alle schockiert haben, nämlich es muss gekämpft werden. Also es muss für den Westen gekämpft werden. Es gibt Leute, die uns aggressiv angreifen, die Chinesen mit wirtschaftlichen Mitteln, die Russen mittlerweile mit den militärischen Mitteln. Und wir müssen da gewappnet sein. Das war ja vollkommen neu. Und man muss sich nur daran erinnern, dass noch vor kurzem der Gedanke, irgendwie in Richtung Trump sich einzulassen, was Rüstung betrifft, vollkommen absurd galt. Also man hat gelacht über Trump und über die Forderungen. Mittlerweile überschlägt man sich in Forderungen der Nachrüstung. Also wir sind, wie Sie richtig gesagt haben, komplett unvorbereitet, militärisch, wirtschaftlich und leider Gottes auch kulturell. Ja. Das scheint ja für die meisten Leute das Unwichtigste zu sein, aber im Kern ist es das Wichtigste, denn die Frage von Rubio können Sie nur kulturell beantworten.
Ja, genau, und dieses Kulturelle, das finde ich eben so spannend, da zeigt sich auch dieses total antiwestliche Denken. Ich zitiere nochmal weiter aus dem Artikel, weil ich den sehr schön finde. Blablabla, bla bla. Also es ist ja seit ihr keine freundliche Rede, sondern ein Versuch, das transatlantische Bündnis neu zu definieren. Und zwar als zivilisatorischen Machtblock nationalistischer Staaten, die kulturell am besten homogen, migrationsfeindlich und von historischer Schuld befreit sein sollen. Also der Westen, ich vereinfache mal ein bisschen, wird jetzt von vielen Linken in Reaktion auf diese Rede ja als etwas Nationalistisches, als etwas Böses gesehen. Und zwar, und das finde ich eben auch immer so spannend, wir hier in Deutschland kaprizieren uns ja immer sehr auf Europa als Einheit. Und ich habe das noch nie verstanden, weil Europa ist ja erstmal geografische Nähe von irgendwelchen Staaten, sage ich jetzt mal etwas vereinfacht. Man könnte jetzt entweder sagen, okay, es geht um Deutschland als Nation. Europa kann man natürlich wirtschaftlich und so weiter denken. Oder dann geht es ja um die Einheit von Staaten, die durch eine Kultur geeint werden.
Genau. Ja.
Und ich sag mal jetzt etwas vereinfachter noch durch das Christentum geeint werden.
Ja, ja, ja.
Und das ist ja dann aber der gesamte Westen vollkommen selbstverständlich. So. Und das ist aber uns in Deutschland ein vollkommen ferner Gedanke. Und das, finde ich, zeigt sich da so. Ja, was man eigentlich als einen Grundgedanken, als einen ganz einfachen Gedanken sehen würde.
Genau, genau.
Das ist uns völlig fremd. Und das wird jetzt hier geradezu als Angriff gesehen, dass Rubio diesen gemeinsamen kulturell verankerten Westen irgendwie ausspricht. Das ist etwas, wie wir hier lesen können, nationalistisches oder eurozentristisch, wie man immer so schön sagt.
Man könnte es im Grunde auf eine einfache Formel bringen. Unser Selbstverständnis im Westen, in Europa, war jahrhundertelang die Prägung durch Athen und Jerusalem. Ja, also das war die Formel, die man dann auch hatte. Wir leben in dem Spannungsverhältnis zwischen Athen und Jerusalem. Das heißt, also zwischen der griechischen Antike und auf der anderen Seite der jüdisch-christlichen Prägung, religiösen Prägung unserer Kultur. Und vor allen Dingen wir in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern, wir haben das ja komplett ausradiert. Also das ist in kaum mehr einem Bewusstsein gegenwärtig. Und an die Stelle dessen haben wir einfach Antifaschismus gesetzt, ja, der Kampf gegen Rechts. Das ist im Grunde das einzige Identitätsangebot, das zumindest wir in Deutschland noch machen, indem wir sagen, in anderen Ländern ist es Antirassismus oder so irgendetwas, aber das ist das Einzige, womit man sich noch identifizieren darf. Und das ist natürlich die Schwäche, auf die Rubio, aber auch John Vance und auch Trump hingewiesen haben. Trump, der übrigens viel weniger ungebildet ist als unsere Politiker, der kennt solche Zusammenhänge noch. Und das ist natürlich auch fatal, dass ausgerechnet die Amerikaner uns erinnern müssen an unsere wichtigsten kulturellen Quellen. Das ist wirklich unglaublich, aber es zeigt halt auch, dass Europa gewissermaßen sein historisches Bewusstsein nach dem Zweiten Weltkrieg komplett weggewischt hat. Ja, und deshalb, wir haben wirklich in diesem fundamental kulturellen Sinne Identitätsprobleme.
Ja. Absolut, also das finde ich, jetzt zeigt sich so. Und zwar, weil eigentlich, was Ruby hat, ist ja auch sehr auf das Christentum fokussiert, eigentlich ja ein, wenn man so will, in Deutschland klassisch konservativer Gedanke, weil es eigentlich der Abendland-Gedanke als Reaktion auf den Nationalsozialismus, also zu sagen, okay, wir definieren uns nicht unbedingt über die Ethnie, sondern wir definieren uns eigentlich über dieses kulturell-christliche Erbe. Das ist weil eigentlich die konservative Antwort auf den Nationalsozialismus. Und gerade die will man jetzt verdammen. Also das Wort Abendland ist ja auch in Deutschland auch schon rechtsradikal, durch Pegida und so, absolut, verschrien. Ja. Ich habe mir noch aufgeschrieben hier, Herr Gauck, der große Gauck war bei Maischberger und hat auch über diese Rede gesprochen und meinte, also hat Wüst hat das Wüst bestritten und der Rubio schwere Vorwürfe gemacht, dass der sich so aufs Christentum bezogen hätte. Er hat gesagt, das kann er sich mal sonst wohin stecken, denn das Christentum steht ja erst einmal für Nächstenliebe.
Ja, es fällt mir schwer, zu Gauck etwas zu sagen, was dann nicht sofort knapp unter die Schwelle der Strafbarkeit führt. Also sagen wir es mal so, wir haben schon vielfach gelernt, dass wir bei Entertainern, Künstlern, Schauspielern nicht drauf hören sollten, was sie politisch sagen. Aber man sollte auch bei Pfarrern nicht so sehr drauf hören, was sie politisch äußern. Das ist meistens wirklich völlig daneben. Diese Meinung von Gauck hat überhaupt keine Substanz. Das ist einfach nur eine Formel, und zwar noch eine dumme Formel. Man könnte bezweifeln, dass ein Pfarrer so fern von einer Einsicht in das, was Nächstenliebe heißt, eigentlich sein kann, wie es in dieser Äußerung steckt. Aber ja, es gibt unendlich viele Quellen für Dummheit und Ungebildetheit und leider Gottes auch solche. Wir müssen da einen klaren Kopf behalten und sehen, wir leben in einer anderen Welt. Wir leben nicht mehr in der Welt der 50er oder 60er Jahre und wir leben auch nicht in der Welt, wie soll man sagen, der evangelischen Kirchen, so wie sie mal früher aufgestellt waren. Also das sind alles weltfremde Haltungen, unendlich weltfremde Haltungen. Und im Grunde ist es das ja, was die Trump-Regierung den Europäern vorwirft. Sie seien durch und durch weltfremd. Sie würden nicht begreifen, was abläuft. Also sie sehen noch nicht mal, was auf ihren eigenen Straßen abläuft. Und wenn jemand darauf hinweist, auf das Straßenbild, dann sagt man, das ist Hetze und das ist Denunziation. Ja, das ist unser großes Problem. Die Verdorbenheit unserer Nachkriegskultur, die zu einer vollkommenen Unfähigkeit, Wirklichkeit noch wahrzunehmen, geführt hat. Und das jetzt mittlerweile eben auch im Weltmaßstab. Ja? Und wir müssen da diese Lektion dann auf harte Weise lernen. Die Chinesen, die Russen und die Amerikaner werden es uns vorrechnen.
Absolut. Ich finde das nur so spannend, auch jetzt mit dieser Gauck-Aussage, weil ich finde, das ist ja auch ein Kern, auch dieser Rubio-Rede. ist ja tatsächlich auch die Frage des Christentums, weil er ja da eigentlich, gut, die Amerikaner sind natürlich einfach viel christlicher und haben da noch eine viel größere religiöse Verankerung, aber die haben da ja einen sehr wichtigen, also die nehmen das ja sehr wichtig für ihre eigene Kultur und in dieser Gauck-Aussage steckt jetzt, obwohl sie ja so wirklich ein Pfarrer ist und ja wirklich ein großes Lebenswerk hat, auch in der DDR und alles, steckt ja dann doch einfach dieser Gedanke, den wir hier in Deutschland haben und alles, was uns zum Christentum noch einfällt, ist nur noch so Heiditei, Nächstenliebe, bla bla bla. Aber dass es irgendwie was Wertvolles ist, einfach nur so kulturell gesehen auch schon mal, wurde ja so total bestritten, auch wahrscheinlich durch die Kirchen selbst, die das ja auch unterlaufen haben, dass wir überhaupt nicht mehr dieses Abendland und den Westen überhaupt nicht mehr verstehen können, was das eigentlich soll, was der Rubio da eigentlich von uns will. Weil wir diesen ganzen Gedanken, dass das Christentum diese Weltregion geprägt hat und irgendwas Bedeutsames ausgelöst haben könnte, total ausradiert haben aus unserer Gesellschaft.
Ja, das ist ein großes Thema in sich, zu dem man nur wenig noch sagen kann, nämlich die Selbstzerstörung der christlichen Kirchen in Europa, vor allen Dingen in Deutschland. Dahinter steckt auch der absurde Gedanke, man könnte christliche Werte festhalten, gleichzeitig aber die christliche Religion ignorieren und aufgeben. Und genau das beobachten wir ja in den Kirchen. Max Weber hat mal schon vor über 100 Jahren gesagt, für einen Mann ist es eine unerträgliche Zumutung, eine evangelische Predigt hören zu müssen. Also diese Weinerlichkeit und diese Effeminiertheit, das waren noch goldene Zeiten, in denen Max Weber gelebt hat. Heute ist es wirklich unerträglich, eine Predigt zu hören in der evangelischen Kirche und wahrscheinlich ist der katholischen nicht sehr viel besser mittlerweile. Es ist im Grunde nur noch der Versuch, sich an den Zeitgeist, also an den grünen Zeitgeist dran zu hängen. Und ein Kirchentag hat heute mehr mit einem grünen Parteitag zu tun als mit dem Christentum.
Das war Bolt und Mannhardt für heute. Sie sehen uns auf jeden Fall nächsten Freitag wieder, immer ab 15 Uhr. Merken Sie sich, es lohnt sich. Und ansonsten bleiben Sie uns gewogen, wenn Ihnen das gefällt, was wir hier machen, unsere Recherchen. Wir hatten Dunja Hayalis KI-Video natürlich als erstes Medium in Deutschland. Dann überlegen Sie sich doch, ob Sie nicht Freund von Apollo News werden wollen, uns finanziell unterstützen, damit wir unsere Arbeit fortsetzen können. Wenn Sie das schon tun, dann vielen herzlichen Dank und ansonsten bis zum nächsten Mal.